Guten Morgen. Darf ich euch bitten, nochmal mit mir zu beten, bevor wir mit der Predigt anfangen? Vater, wir danken dir für die Weisheit im Buch der Sprüche, dass wir von dir lernen können, wie wir ganz praktisch leben können und wie wir unser Leben gestalten können, um ein heiliges Leben zu führen vor dir. Herr, du siehst, dass es jetzt um das Reden gehen soll und um das, was wir sagen und wie wir es sagen. Du weißt, dass das ein großes Thema ist und dass hier ein Bereich existiert, wo viel Sünde herrscht. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du Ohren schenkst zu hören, und dass du unser Reden veränderst durch dein Wort, Herr. Du weißt, dass ich selber nicht das größte Vorbild bin in diesem Bereich. Und ich möchte das bekennen und dich bitten, dass wir alle gemeinsam unter dein Wort uns stellen können und von dir lernen können, Herr. Amen. Ich würde euch gerne am Anfang zwei Episoden erzählen oder zwei Szenen erzählen, um uns ein bisschen in diese Geschichte oder in die Gedankenwelt des Redens hineinzunehmen. Ich befürchte, mein Mikro ist gerade ausgegangen, was aber nicht an mir liegt. Okay, super. Läuft das oder soll ich ein anderes nehmen? Es läuft, sehr schön. Okay, zwei Episoden, um uns dort ein bisschen hineinzunehmen. Diese Geschichten kommen von meiner Frau. Meine Frau arbeitet im Einzelhandel und so darf ich jeden Abend eigentlich, wenn sie nach Hause kommt, interessante Geschichten hören. Es ist erstaunlich, was Menschen manchmal machen, ne, wenn sie einkaufen gehen oder auch was ihre Kolleginnen machen. Das ist immer sehr spannend und daraus will ich euch zwei Dinge mitgeben. Die erste Geschichte, die sie mir erzählt hat, war etwa so: Sie war an der Kasse und eine Frau kommt mit ganz vielen Einkaufstüten, legt sie auf den Tisch und guckt sie nur grimmig an. Und meine Frau kassiert dann, wie sich das gehört in ihrem Job, aber macht leider einen kleinen Fehler und sagt: Oh, Entschuldigung, ich habe gerade was falsch gescannt, ich muss das nur kurz rückgängig machen. Und die Frau guckt sie dann an und sagt: Was soll das denn? Warum musst du jetzt gerade einen Fehler machen? Ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn. Mach jetzt einfach mal hin, damit ich weitergehen kann. Ich bin spät dran. Meine Frau war dann logischerweise etwas aufgelöst. Und wenn man einen Fehler an der Kasse macht, dann muss jemand kommen, der einen Schlüssel hat, um das aufzumachen. Und dann kommt derjenige und dann wollte die Frau auch noch weiter. Sie hat weiter rumgemeckert, ihr Rückgeld. Ich will unbedingt das in 1-Euro-Stücken. Ich will nicht einen 5-Euro-Schein. Gib mir 1-Euro-Stücke. Und meckert meine Frau immer mehr an. Und dann am Ende sagt sie noch so: Schönen Tag noch. Und geht dann. Zweite Episode. Meine Frau ist wieder an der Kasse und eine junge Dame kommt rein und gibt ihr ihre Klamotten und meine Frau fängt an, sie zu scannen. Und dann sagt die Frau plötzlich: Wissen Sie, ich finde das total klasse, was für eine Atmosphäre hier in dem Laden herrscht. Es ist so schön, dass ihr euch als Kollegen so versteht, dass ihr euch ein bisschen necken könnt und immer was zu lachen habt und so. Ich kaufe wirklich gerne hier ein. Meine Frau kassiert weiter und gibt ihr dann ihr Rückgeld und dann sagt die Frau noch: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, und geht dann weiter ihres Weges. Was glaubt ihr, an welchem Arbeitstag war meine Frau motiviert und hatte Lust zu arbeiten und hat sich gefreut und hat gerne weiter gedient in dem Laden? An welchem Tag kam meine Frau nach Hause und musste erst wieder aufgebaut werden und musste liebevolle Worte hören, damit es ihr wieder ein bisschen besser geht? Um diese Dinge wird es jetzt gehen. Darüber wollen wir nachdenken. Und zu diesem Bereich des Redens hat Sprüche uns eine Menge zu sagen. Wir haben das gerade von Lars gehört und ich will das ein bisschen rekapitulieren. Sprüche sagt uns, dass das, was wir sagen, eine Quelle des Lebens sein kann. Aber auch, dass das, was wir sagen, eine Quelle der Gewalttat sein können. Unsere Worte können Menschen zugrunde richten oder sie aufbauen. Unsere Worte, sagt Sprüche 11, Vers 11, können eine ganze Stadt zerstören oder eine ganze Stadt wieder aufbauen. Gute Worte können ein zerbrochenes Herz wieder heilen und trösten. Sprüche sagt uns, dass das Lästern wie süßes Gift ist, das langsam unseren Hals hinabrutscht und uns von innen heraus vergiftet. Und Sprüche warnt uns auch in Kapitel 17, Vers 12, dass jemand, der seine Zunge nicht zügelt, der die Weisheit des Sprüchebuches nicht umsetzt, dieser Mensch ist gefährlicher als eine Bärenmutter, die ihr Kind beschützen möchte. Wenn wir über unser Reden nachdenken und über das, was uns Sprüche sagen möchte, wenn wir richtig reden möchten, wenn wir umsetzen wollen, was Sprüche sagt, wie Daniel es schon erklärt hat, wenn wir heilig leben wollen, indem wir Weisheit anwenden, dann müssen wir an der richtigen Stelle anfangen. Und Sprüche sagt uns, die richtige Stelle, um anzufangen, ist dein Herz. Dein Herz bestimmt, was dein Mund sagt. Dabei geht es darum, das, was in dir drin ist, das fließt heraus in deinem Reden. Was uns beschäftigt, das kommt aus uns heraus. Ganz einfach ausgedrückt kennen wir das auch. Wenn wir gute Laune haben, dann kommen auch gute Dinge aus uns heraus. Und wenn wir schlechte Laune haben, dann müssen wir uns auf die Zunge beißen, sonst kommen eher schlechte Dinge heraus. Das, was in uns drin ist, kommt in unserem Reden heraus. Und ich will euch das zeigen, wenn ihr Sprüche 10, Vers 20 mal aufschlagt. Sprüche 10, Vers 20. Da heißt es, auserlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten. Aber das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Seht ihr, wie der Autor von Sprüche hier Herz und Zunge zusammenbringt, wie es eine Beziehung zwischen den beiden gibt? Und das Gleiche sehen wir auch in Sprüche 15, Vers 7. Dieses Mal ist es nicht die Zunge, sondern die Lippen, aber es ist das gleiche Prinzip. Die Lippen der Weisen streuen Erkenntnis aus. Aber das Herz der Toren streut Unrecht. Wir sehen, das, was in uns drin ist, fließt in unserem Reden heraus. Unsere Zunge bestimmt, was wir sagen. Und die Frage, die sich dann für uns stellt, ist, was soll in uns hinein? Was soll uns füllen? Womit sollen wir uns füllen? Was soll unser Herz beschäftigen? Und die Antwort darauf hängt davon ab, was rauskommen soll. Und Sprüche sagt uns ganz genau, was rauskommen soll. Sprüche sagt uns, unsere Worte müssen erbauend sein. Unsere Worte müssen andere aufbauen, sie ermutigen, sie fördern und sie weiterbringen. Sprüche 10, 21 sagt uns sogar, unsere Worte sollen einen anderen Menschen satt machen. Das Bild ist, jemand kommt zu uns, weil er Hunger hat nach etwas Gutem. Und er wird bei uns satt, weil wir ihm etwas Gutes mitteilen können. Ein gutes Wort für ihn übrig haben. Das heißt, die wirkliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was soll in uns hinein, damit solches Reden herauskommt? Was soll in uns hinein, damit Erbauendes herauskommen kann? Und das Buch der Sprüche gibt uns darauf eine Antwort, nämlich Gottesfurcht. Gottesfurcht ist das, womit wir uns füllen müssen, damit weisheitliches Reden herauskommen kann. Wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, Gottesfurcht bedeutet, die richtige Beziehung zu Gott zu haben. Gottesfurcht bedeutet zu wissen, ich bin ein Mensch. Aber Gott ist Gott und nicht andersherum. Die richtige Beziehung, das richtige Verhältnis wahrzunehmen von Gott und Mensch, von mir und meinem Schöpfer. Sprüche sagt uns, diese Perspektive ist der Anfang von Weisheit. Gottesfurcht führt zu Weisheit. Wenn ich die Kunst, heilig zu leben, praktisch umsetzen will, dann brauche ich Gottesfurcht. Das ist, wo alles anfängt, bei meinem Herzen und meinem Verhältnis zu Gott. Denken wir doch mal an Salomo, der diese Sprüche verfasst hat, und schauen uns seinen Werdegang an. Er hatte ein gottesfürchtiges Herz. Und was hat er getan? Er betet zu Gott: Schenk mir Weisheit. Das ist nämlich, was Gottesfurcht macht. Sie führt zu Weisheit. Aber dann sehen wir in seiner Biografie, wie sein Herz durch Götzendienst Gottesfurcht verlässt. Er füllt sich nicht mehr mit Gottesfurcht, mit der richtigen Beziehung zu seinem Schöpfer, sondern zu anderen Göttern, die gar keine Götter sind. Und dann passiert es. Seine Weisheit geht anscheinend flöten. Er macht die blödesten Fehler, die man eigentlich machen kann als Mensch, weil sein Herz die Gottesfurcht verlassen hat. Gottesfurcht führt zu Weisheit, zu heiligem Leben. Und das Gleiche gilt für das Reden. Gottesfurcht führt zu gutem und erbauendem Reden. Das fließt aus uns heraus. Und der Schlüssel zu Gottesfurcht ist das Kreuz von Jesus Christus. Versteht ihr? Bei Gottesfurcht geht es darum, Gott wahrzunehmen als Gott. Gott anzuschauen und von ihm her alle anderen Dinge im Leben zu betrachten. Das Reden, die Sexualität, alle anderen Bereiche, die wir noch sehen werden im Buch der Sprüche. Und ich sehe Gott am deutlichsten am Kreuz von Jesus Christus. Da kann ich vollkommen sehen, wer mein Gott wirklich ist. Nämlich ein Gott, der mich so sehr liebt, dass er sich für mich gegeben hat, hingegeben hat, um für mich zu sterben. Und je mehr ich auf das Kreuz blicke, desto mehr verstehe ich, wer ich eigentlich bin, dass das Kreuz nötig war, um mich zu erreichen. Das Kreuz nötig war, um mich zu retten. Und wenn wir auf das Kreuz blicken, dann füllen wir uns mit all diesen Dingen, die wir brauchen, um gut zu reden. Wenn ich auf das Kreuz sehe, dann kann ich sehen, wie groß Gottes Liebe ist. Wenn ich auf das Kreuz sehe, werde ich mit Demut erfüllt, weil Gott mich gewollt, geliebt und gerettet hat. Und wenn ich auf das Kreuz sehe, werde ich mit Freude erfüllt, weil Gott mich gewollt, geliebt und gerettet hat. Und wenn ich auf das Kreuz sehe, dann werde ich mit Liebe für andere erfüllt. Denn wenn ich so sehr geliebt worden bin, wie es am Kreuz deutlich wird, wie kann ich dann nicht auch andere Menschen lieben, wie Gott es mir zeigt? Diese Dinge sind es dann, die aus uns herausfließen, in unserem Reden mit anderen Menschen. Das Kreuz bildet damit gewissermaßen das Zaumzeug für unsere Zunge. Damit können wir unsere Zunge zügeln, mit dem Kreuz Jesu Christi. Und ich will das ein bisschen entfalten, welche Macht unsere Worte eigentlich haben. Wenn wir darüber nachdenken, wie soll ich reden, was sollte ich sagen, müssen wir uns vor Augen führen, wie mächtig unsere Worte eigentlich sind. Ich würde euch das gerne in Sprüche 15, Vers 4 einmal zeigen. Dort heißt es in Sprüche 15, Vers 4, Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Salomo schneidet mit diesem Spruch etwas Gewaltiges an. Daniel hat das gestern gesagt, das fand ich super. Die Sprüche sind wie ein Lehrgang oder wie ein ganzer Studiengang in einem Fach, in einem einzigen Satz zusammengeballt. Und den können wir aber wieder ein bisschen entfalten, wenn wir uns das angucken, was Salomo hier anschneidet. Er sagt, gute Worte sind ein Baum des Lebens. Er vergleicht das, was wir Erbauendes sagen, wenn wir einem Menschen dienen mit dem, was wir sagen, mit dem Baum des Lebens. Mit diesem wunderbaren Baum, der auf den ersten Seiten der Bibel bereits erwähnt wird, der im Paradies steht. Der Baum des Lebens, der nach dem Sündenfall im Tempel von Israel durch einen großen Leuchter symbolisiert wird. Da steht ein Leuchter oder stand ein Leuchter mit ganz vielen Kerzen. Der zeigt uns das. Der Baum des Lebens im Tempel des heiligen Gottes. Dieser wunderbare Baum, der in Jesus Christus seine wirkliche Erfüllung findet. Weil er der wahre Baum des Lebens ist, der ewiges Leben schenkt. Er vergleicht unsere guten Worte mit dem Baum des Lebens, der auf den letzten Seiten der Bibel seine ganze Herrlichkeit entfaltet. Der Baum, der uns zeigt, hier ist das Paradies. Hier ist ein Ort Gottes. Damit vergleicht Sprüche unsere Worte, die erbauend sind. Und sagt uns damit, wenn wir ein erbauendes Wort, ein tröstendes Wort, ein ermutigendes Wort für jemanden übrig haben, kommen Himmel und Erde sich ganz nah für eine kurze Zeit. Darf ich mal fragen, das hat mich eben interessiert, wer ist denn verheiratet unter uns? Es sind doch mehr, als ich dachte, krass. Meine lieben Ehemänner, wenn ihr eurer Frau sagt, dass sie schön ist, dann küsst der Himmel die Erde. Und wenn ihr Glück habt, eure Frau, vielleicht auch euch. Das ist immer so ein netter Nebeneffekt. Wenn ihr in der Schule ein erbauendes Wort für jemanden übrig habt, dem es nicht gut geht, dann küsst der Himmel die Erde. Wenn ihr euren Eltern sagt, dass ihr sie liebt und dass ihr stolz auf sie seid und dass sie gute Eltern sind, dann küsst der Himmel die Erde. Wenn ihr einer Frau an der Kasse sagt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sie als Mensch wahrnimmt, der da steht und nicht als eine Maschine, die die Sachen scannt, dann küsst der Himmel die Erde. Dann ist für einen kurzen Moment etwas Wunderschönes vorhanden. Das Buch der Sprüche warnt uns aber auch eindringlich, wieso wir unsere Zunge zügeln müssen, wieso wir so sehr darauf achten müssen, was wir sagen. Vielleicht ein Beispiel, ihr habt es bestimmt alle erlebt, ich habe es auch schon erlebt, jemand sagt irgendwas total Verletzendes oder irgendwas Gemeines, irgendwas Fieses und dann sagt er aber danach, war doch nur Spaß. Sprüche 25, Vers 18 bis 19 spricht genau dort rein. Das ist kein modernes Phänomen. Sprüche 25, Vers 18 und 19. Wie ein Wahnsinniger, der brennende Feuerpfeile schießt und den Tod schleudert, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt und dann sagt, ich habe doch nur Spaß gemacht. Salomo vergleicht in diesem Spruch unsere schlechten Worte, unsere verletzenden Worte, die aus einem bösen Herz herauskommen, mit Feuer. Und das ist etwas, das Jakobus lange Zeit später im Neuen Testament aufgreift. Jakobus vergleicht unser Reden auch mit Feuer. In Jakobus 3, Vers 6, da sagt er uns, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Jakobus sagt uns, dass unsere Worte, wenn sie aus einem bösen Herzen kommen, hiermit zu vergleichen sind. Jakobus sagt, unsere bösen Worte, unsere verletzenden Worte, unsere Worte, die einen Menschen nicht aufbauen, sind wie Feuer. Worte, die aus einem bösen Herz herausquillen, sind so gefährlich wie das hier. Das ist so gefährlich, dass ich mit der Leitung verhandeln musste, ob ich das überhaupt darf. Der Ben hat dann einen Kompromiss gemacht, einmal Wasser, Teller, Tisch, weg von der Bühne und nicht zu lange, dann darf ich. Weil Feuer so gefährlich ist. Und so gefährlich sind auch unsere Reden, wenn wir unsere Zunge nicht zügeln. Dieses Feuer ist so gefährlich, dass ich es wieder ausmachen muss. Ich will diese Schule nicht abfackeln. Ich glaube, das wäre eine zu große Veranschaulichung, ehrlich gesagt. Jeder von uns hat schon Brände gelegt. Jeder von uns hat schon mit seinen Worten Schaden angerichtet, Feuer gespuckt. Jeder von uns hat schon in seiner Familie Menschen verletzt oder in der Gemeinde. Und ich muss an der Stelle sagen, es geht hier nicht um berechtigte Kritik. Das ist eine feine Linie, die ich aber ziehen muss. Wenn ein Mensch total egoistisch ist und ich sage, hey, bei aller Liebe, du bist total egoistisch, du denkst immer nur an dich selbst und schadest damit anderen. Wenn der gekränkt ist, dann habe ich nicht meine Zunge nicht gezügelt, dann hat er ein Problem, ehrlich gesagt. Seine Zunge zu zügeln heißt nicht, Probleme nicht beim Namen zu nennen. Im Gegenteil, Sprüche 28, Vers 23 sagt uns das ganz genau. Sprüche 28, Vers 23 sagt uns, wer einen Menschen zurechtweist, der findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge nur schmeichelt. Wir sind kein Kuschelclub als Christen. Wir müssen Probleme beim Namen nennen und Sünde als solche bezeichnen untereinander. Wir müssen es in Liebe tun, aber wir müssen es tun. Wir müssen die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist und sogar, wenn sie jemanden verletzt. Um diese Dinge geht es nicht, wenn wir unsere Zunge zügeln, sondern es geht um Worte, die aus einem bösen Herzen herausquillen. Um verletzende Worte, um gemeine Worte. Das sind Worte, die Jakobus und das Buch der Sprüche mit Feuer vergleicht. Das sind Worte, die jeder von uns schon benutzt hat. Das sind Worte, die einige von uns heute Morgen vielleicht sogar schon benutzt haben. Und es sind Worte, die einige von uns heute Nachmittag vielleicht noch benutzen werden. Aber vor allem sind es Worte, für die Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat. Jesus sagt uns das in Matthäus 5, Verse 21 bis 22, sehr deutlich. Matthäus 5, ab Vers 21 sagt uns Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Idiot, du Dummkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Und wer aber sagt, du Narr, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Merkt ihr, wie hier Feuer wieder ein Thema ist? Wie Feuer wieder aufkommt, wenn es um das Reden geht? Wenn wir Feuer spucken, fällt dieses Feuer auch wieder auf uns zurück. Das ist die harte Wahrheit, die Jesus uns sagt. Wenn wir Feuer speien, kommt Feuer zurück. Aber die gute Botschaft des Evangeliums ist, Jesus hat dieses Feuer auf sich genommen. Für uns und für unsere schlechten Worte, für unsere verletzenden Worte. Wenn wir einen Menschen mit unseren Worten verletzen, laden wir Schuld auf uns. Das ist, was Jesus uns sagt. Aber lass diese Schuld nicht zwischen dir und Gott stehen, sondern benutze deine Zunge, mit der du einen Menschen geflucht hast. Benutze deine Zunge, mit der du Gott geflucht hast, um Gott um Vergebung zu beten. Gott um Vergebung zu bitten. Und er wird dir vergeben. Denn Jesus Christus hat vollkommen für deine Schuld bezahlt. Jesus wurde für unsere Schuld bestraft, damit wir Vergebung erlangen können. Und diese Vergebung brauchen wir. Vor allem in diesem Bereich. Du wirst in diesem Bereich immer sündigen. Jakobus sagt uns, alle Tiere der Welt können gezähmt werden. Aber niemand kann seine Zunge zähmen. Niemand kann seine Zunge vollkommen beherrschen. In diesem Bereich werden wir, solange wir leben, sündigen. Wenn wir Menschen mit unseren Worten verletzen, dann hat es also ein Folgen für unsere Beziehung zu Gott. Aber wenn wir Menschen mit Worten verletzen, hat es auch Folgen für unsere Beziehung untereinander, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das Evangelium kann hier eine Menge tun. Versöhnung ist eines der großen Schätze unseres Glaubens. Und eine Entschuldigung kann viel bewirken, vor allem unter Christen. Aber trotzdem möchte ich hier eine Warnung aussprechen, weil das Buch der Sprüche auch eine Warnung ausspricht. Wenn wir nochmal in Sprüche 1 reinschauen, die Verse 29 bis 33, dann sehen wir etwas Großes. Sprüche 1, 29 bis 33 heißt es, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt und alle meine Mahnungen verschmäht haben. Hier spricht wieder die Weisheit als Person. Und jetzt sagt sie, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges und von ihren eigenen Ratschlägen sich sättigen. Was die Weisheit hier sagt ist, wenn ihr nicht auf mich hört, zum Beispiel indem ihr eure Zunge zügelt, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Es wird auf euch zurückfallen. Wenn wir keine freundlichen Worte für Menschen übrig haben, sollten wir uns nicht wundern, wenn uns auch keiner freundlich behandelt. Das ist eine natürliche Folge eigentlich von schlechten Worten. Und die Weisheit warnt dann auch weiter. Ja, die Abkehr dieser Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit dieser Toren vernichtet sie. Ich glaube, Sprüche warnt uns sowohl davor, dass wenn wir die Weisheit ignorieren, dass es Folgen hat, jetzt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch nach dem Tod für uns Folgen haben wird. Unsere Worte haben also Folgen für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und unsere Beziehung zu Gott, Aber unsere Worte haben auch Folgen für uns selbst. Sprüche macht das sehr deutlich in Sprüche 18, Vers 6. Das gehört zu meinen Lieblingssprüchen, ehrlich gesagt. Ich finde den sehr gut. Sprüche 18, Vers 6, da heißt es, die Lippen des Toren kommen an mit Streit und sein Mund schreit nach Prügel. Und das ist so gemeint, wie es klingt. Das ist eine klare Warnung. Wenn wir jemanden beleidigen oder beschimpfen oder mit Worten verletzen, sollten wir uns nicht wundern, wenn er uns eine scheuert. Das kann einfach passieren. Ich glaube nicht, dass das der Umgang ist. Ich glaube nicht, dass wir daraus lernen, wie wir mit schlechten Worten umgehen sollen. Aber wir können merken, dass unsere Worte Folgen für uns selbst haben. Die Anwendung davon ist sehr leicht. Lauf nicht mit einem Mund rum, das dazu einlädt, draufzuhauen. Was wir sagen, hat Folgen für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Beziehung zu Menschen und für uns selbst. Aber nicht reden ist nicht die Lösung. Genauso wenig wie angesichts des großen Themas Sexualität die Lösung auch nicht einfach ist, dann haben wir einfach nie wieder Sex. Das ist ein zu heißes Eisen, als dass ich das anfassen möchte. Das ist nicht die Lösung. Das haben wir gerade von Daniel gelernt. Und die Lösung im Reden ist auch nicht einfach nie wieder reden. Deshalb würde ich gerne jetzt abschließend euch 5 Impulse geben für die Praxis. Ich glaube nämlich, dass wenn wir das Buch der Sprüche anschauen, aber nicht die Praxis anschauen, dann haben wir das Buch der Sprüche nicht verstanden. Eines der Hauptaussagen von Sprüche ist, tu, was ich dir sage. Du sollst mich nicht nur gut kennen, sondern auch tun, was ich dir sage. Wir müssen umsetzen, was die Weisheit uns lehrt. Weisheit ist auch etwas, das man tut. Deshalb 5 Impulse für die Praxis und danach auch noch eine kleine Hausaufgabe, will ich es mal nennen. Aber dazu kommen wir gleich. Der erste Impuls, und der ist mir besonders wichtig, fange mit deinem Herzen an. Es geht nicht einfach nur darum, zu kontrollieren, was wir sagen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn wir kontrollieren, was wir sagen, aber das löst nicht das Problem. Das Problem ist unser Herz. Da müssen wir ansetzen und es mit Gottesfurcht füllen, indem wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen. Wir müssen unser Herz mit Gottesgemeinschaft füttern und nicht mit Fernsehen oder Computerspielen. Dazu vielleicht eine Sache, Computerspiele können deine Sprache verbessern. Und zwar im Bereich Englisch. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass andere mir gesagt haben, ich kann besser Englisch, weil ich Computerspiele spiele. Und das stimmt, das müssen wir offen zugeben, das ist ein Fakt. Deine Englischkenntnisse können besser werden durch Computerspiele, aber dein Sprachvermögen nicht. Videospiele können dein Herz nicht verändern, damit erbauende Worte herauskommen. Das kann nur das Wort Gottes und die Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Der zweite Impuls für die Praxis ist positives Lästern. Es ist erstaunlich. Also ich höre das immer wieder in Jugendkreisen und so. Das ist irgendwie so ein Paradebeispiel. Die Jungs kämpfen mit Sex, die Mädchen kämpfen mit Lästern. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich höre das immer so als Sündenbeispiele. Ne? Vor allem die Mädels lästern. Die größten Lästerbacken, die ich kenne, sind junge Männer, ehrlich gesagt. Das nur, um das mal klarzustellen, da geht es nicht nur um Frauen, sondern auch um uns Männer. Wir tarnen das gerne als geistlichen Austausch, als theologisches Reden über andere Gemeinden. Eigentlich lästern wir, wenn wir das machen. Positives Lästern ist etwas ganz anderes. Und ich lade euch ein, es auszuprobieren. Positives Lästern funktioniert in etwa so. Wen nehme ich mal? Über wen soll ich lästern? Jochen. Weil alle Jochen oder viele Jochen kennen, das ist ein gutes Beispiel. Positives Lästern würde so aussehen. Ich sitze zu Hause am Esstisch mit meiner Frau und dann sage ich, Jochen ist echt der Hammer. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich mag ihn einfach. Wenn ich mit ihm zu tun habe, habe ich das Gefühl, hier ist jemand, der Integrität besitzt und vertrauenswürdig ist. Hier ist ein Mann, den ich zu meinem Trauzeugen machen würde. Hier ist ein Mann, mit dem ich befreundet sein möchte. Das ist positives Lästern. Positives Lästern hört auf, wenn das Aber kommt. Sobald jemand Aber sagt, ist es vorbei. Dann ist es nicht mehr positives Lästern. Probiert das mal aus. Das macht wirklich Spaß, die Freude über einen Menschen zu äußern, auch wenn er gar nicht mal da ist. So, der dritte Impuls ist, und ich hoffe, ihr erlaubt mir das so plump zu sagen, der dritte Impuls ist einfach mal die Klappe halten. Manchmal müssen wir uns auf die Zunge beißen und was auch immer wir sagen wollten, einfach nicht sagen. Ich habe das mal ganz praktisch erlebt beim Fußballspielen. Da ist jemand hingefallen und dann hat einer meiner Mitspieler zu einem anderen Mitspieler gesagt, mit so einem gemeinen Grinsen, wo man genau weiß, jetzt kommt irgendwas. So, ich könnte ja jetzt was Fieses sagen. Und mein anderer Mitspieler, als Bote der Weisheit in diesem Moment, hat gesagt, dann sag es einfach nicht und ist weggegangen. Das fand ich super. Sowas brauchen wir. Wir müssen manchmal einfach die Klappe halten und nicht sagen, was auch immer wir gerade gedacht haben oder was wir sagen wollten. Impuls 4 ist Gottes Wirken in anderen Menschen suchen und benennen. Gottes Wirken in anderen Menschen suchen und es benennen. Wie erbauend muss es für jemanden sein, der es selber gar nicht sieht, weil er einfach sich selbst nicht so gut wahrnehmen kann. Wenn jemand anders sagt, hey, ich kenne dich jetzt schon länger und mir ist aufgefallen, wie Gott in deinem Leben wirkt. Ich habe das beobachtet. Ich habe gesehen, wie du weniger lästerst oder wie du freundlicher geworden bist, wie du mehr dienst. Und es ist so schön, das zu sehen. Und ich lade euch ein, da nicht stehen zu bleiben, sondern für diesen Menschen zu beten und Gott für ihn zu danken. Und Gott das wiederzugeben, das Geschenk, das Gott diesem Menschen gemacht hat, zu nehmen und es Gott gerade wieder zurückzuwerfen und zu sagen, danke, dass du im Leben dieses Menschen gewirkt hast und ich das sehen kann. Und sagt diesem Menschen das auch. Hey, ich habe für dich gebetet, dass du noch weiter wächst in diesem Bereich, weil ich es sehe und es ist so schön zu sehen. Der fünfte und letzte Impuls ist für die Schadensregulierung. Entschuldige dich. Ich bin ein sehr stolzer Mensch, der das nur schwer über die Lippen bringt, aber ich weiß, wie viel eine Entschuldigung auch bewirken kann. Wir müssen über unseren eigenen Schatten springen und einfach sagen, es tut mir leid. Was ich gesagt habe, war falsch. Was ich gesagt habe, war gemein. Kannst du mir bitte verzeihen? So, dann kommen wir noch zur Hausaufgabe. Auf die freue ich mich. Die sieht so aus. Wir werden gleich Mittag essen und danach gibt es Volleyball. Und die Hausaufgabe wird sich jetzt erstrecken bis heute Abend. So bis 20 Uhr geht es dann, glaube ich, wieder weiter mit den nächsten Vorträgen und so. Also auch durch die Seminare durch gilt folgende Hausaufgabe. Sage mindestens 3 nette Dinge zu einem anderen Menschen. Lass uns den Himmel ein Stückchen näher holen heute, indem wir einander mit Worten dienen und einander durch das, was wir sagen, Liebe zeigen. So kann man auch super Leute kennenlernen. Auch an die Singles. Ein Kompliment. Bringt euch sehr weit. Ihr habt jetzt die Ausrede, zu diesem Mädchen, zu diesem Jungen zu gehen und zu sagen, hey, du bist hübsch. Ich mache nur die Hausaufgaben. Ich glaube, wir werden alle lächeln und Gottes Liebe ein bisschen greifen können, wenn wir das umsetzen. Lasst uns noch gemeinsam beten zum Abschluss. Und dann gebe ich, glaube ich, an Lars wieder ab. Vater, ich danke dir, dass du uns als sprechende Wesen geschaffen hast. Dass du durch das Sprechen selbst uns als sprechende Wesen erschaffen hast. Dass du gesprochen hast, es werde Licht. Und dass du uns gemacht hast als deine Schöpfung. Und dass du uns so gemacht hast, dass wir reden können und uns diese gewaltige Macht anvertraut hast. Und ich bete, dass du uns hilfst, damit nicht leichtfertig umzugehen. Hilf du uns da nicht, was Kleines draus zu machen, sondern lass uns erkennen, wie groß dieses Thema eigentlich ist. Und segne du unser Reden in dieser Konferenz und darüber hinaus, dass wir Boten deiner Gnade sind in dem, was wir sagen, Herr. Amen.